SWR Kultur am Samstagnachmittag. Das Thema ist nicht ohne Sprengstoff, Kindererziehung oder überhaupt das Kinderkriegen. Kaum schwanger hageln von überall ungewollte Tipps, Erfahrungsberichte und ein Berg an Ratgeberliteratur. Schriftstellerin Kirsten Fuchs hat da jetzt auch etwas beizusteuern, aber in ihrer gewohnt launigen, gegen den Strich gebürsteten Art und Weise. Muttermund tut Wahrheit kund, lautet ihr neuer Band mit Kurzgeschichten, der gleich mal mit der Bemerkung überschrieben ist: Ich interessiere mich nicht mehr für den Sinn des Lebens, nur noch für den Unsinn. Und das wollen wir doch einmal genauer wissen. Hallo Kirsten Fuchs, schön, dass Sie jetzt bei uns sind in SWR Kultur am Samstagnachmittag.
Hallo, guten Tag.
Frau Fuchs, Sie sind selbst Mutter zweier Kinder. Was ist das Unsinnigste, was Sie in puncto Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett erlebt haben?
Ach herrje, gibt's denn da was Unsinnigstes? Das weiß ich gar nicht. Nee, leider fällt mir jetzt nichts Originelles ein. Ich fand immer ganz interessant, wenn Leute einem Ratschläge gegeben haben und dann immer gesagt haben, wirst du dann schon selber merken. Also so, dass man schon weiß, dass die Perspektive sich wirklich erst ändert, wenn es dann soweit ist. Ja, also wenn die Leute sagen, schlaf noch mal vorher, wirst du ja dann. Also, dass man auch noch nicht weiß, wie krass Schlafmangel wirklich ist. Ja, man muss dann doch selber drinstecken. Insofern, so viel kann man ja vorher wirklich nicht mitgeben. Ne?
Das ist richtig, man kann sich wirklich nicht vorstellen, bevor man es nicht erlebt hat.
Ja.
Und ist Ihnen auch diese Frage, diese berühmte Frage untergekommen, wie machen Sie das eigentlich mit den Kindern, Frau Fuchs, und mit Ihrer Arbeit?
Relativ wenig. Also vielleicht hat sich rumgesprochen, dass ich einen tollen Mann habe. Also ich werde nicht ständig gefragt, wo die Kinder sind. Die sind zu Hause beim Vater. Also den gibt es ja immerhin auch, ja. Und weiß ich nicht, ob es auch ein bisschen mit so der DDR-Herkunft zu tun hat. In meiner Kindheit gab es ja eigentlich immer arbeitende Frauen, ne? Also vielleicht strahle ich das auch ein bisschen aus, dass ich okay bin damit, dass ich arbeite, dass ich nicht und die Familie auch, ja, keine Ahnung. Nee, relativ wenig, ja.
Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, Sie sind ja in Chemnitz geboren, also da hat man eine ganz andere Sozialisation in der Hinsicht. Das war eigentlich viel selbstverständlicher, als es noch im Westen auch war lange Zeit. Inzwischen hat sich das ja auch alles sehr verändert. Frau Fuchs, Sie sagen, ich finde es einfacher, die Kinder lustig zu finden, anstatt anstrengend. Also Beispiel Schlafmangel ist ja auch sowas, was mit Kindern eben zu tun hat. Wie viel Inspiration kommt denn für diesen Band, für diesen neuen Kurzgeschichtenband von Ihren eigenen Kindern?
Ja, schon viel. Also natürlich nicht nur, weil ich sie lustig finde, sondern weil sie auch lustig sind. Also das sind ja Menschen schon allgemein, aber Kinder nochmal speziell. Und ob jetzt meine noch lustiger sind, weiß ich nicht, oder ich sie lustiger finde. Auf jeden Fall, wenn es ein Ratgeber wäre, das Buch, ja, dann finde ich, ist das schon einer der wirklichen Tipps, den ich ernst meinen würde. Ja, dass das natürlich mit Humor alles einfacher ist. Und dass man zum Beispiel auch über Schlafmangel tolle Geschichten schreiben kann, ne? Weil man dann so ein bisschen Jumm im Kopf ist und so, so weg. Währenddessen ist das natürlich nicht schön, aber eine Verarbeitung davon und das dann vorlesen und Leute erkennen sich wieder, das ist natürlich ein super dankbarer Job, den ich habe. Ne? Für mich sind solche Erfahrungen immer pures Gold eigentlich.
Absolut. Und dann auch mit einem gewissen Abstand, klar, dann kann man das auch humorvoll nehmen. Wenn man in der Situation steckt, sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus. Jetzt haben Sie ja...
Dadurch sieht für mich auch vieles im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm aus, weil ich habe drüber geschrieben. Es ist ein bisschen, als hätte ich meine Erinnerungen damit überschrieben. Ich weiß natürlich, wie anstrengend und schlimm Dinge waren, aber da gibt es so ein bisschen Puderzucker immer dann, ne?
War das für Sie wichtig, das nochmal zu rekapitulieren? War das auch so der Antrieb, diese Geschichten aufzuschreiben?
Also die sind ja aus den letzten 10 Jahren gesammelt. Die sind zum Beispiel fürs Magazin geschrieben, wo ich eine monatliche Kolumne habe. Und auch für die Lesebühnen, wo ich in Berlin regelmäßig vorlese oder auch unterwegs bin damit. Das heißt, die Geschichten haben sich angesammelt. Ich musste jetzt nicht mich zurückerinnern, wie das war vor 7 Jahren oder so, sondern die sind aus der Zeit, die Geschichten.
Mhm. Ja. Und ein Kapitel nur, also es sind ja ganz, ganz viele und es geht ja auch nicht nur um jetzt Schwangerschaft und Mutterdasein. Der Bogen reicht ja bis jetzt in die Wechseljahre hinein. Und ein Kapitel ist dem Papa Stief gewidmet, so eine kleine Hommage an einen Stiefvater, der, wie Sie schreiben, sie nie geschlagen hat, wie das Stiefväter eigentlich so tun. Und da kommt dann so eine schöne philosophische Betrachtung über das Küchendasein von diesem Papa Stief, nämlich die Ceran-Kochfläche ist total verkücht. Woher kommt so ein Satz?
Ja, das hat er halt gesagt. Ja, der stand in der Küche und sagte dieses, also verkücht, so ein bisschen länger gezogen. Ja, das war irgendwie schön. Das fühlte sich so an, als ob das einem das ist, was Küchen auch tun, ne? Sie verküchen. Also das hat mich sehr entspannt, dass man nicht immer alles aufräumen muss, sondern dass ja dann auch der Flur verflurt und das Bad, ich weiß nicht, verbadet geht jetzt nicht so, aber dass die Küche eben verkücht, ja.
Dass da einfach Leben drin sein ist. Darf, dass man ja, merkt, dass genau, da drin gekocht da, wird, ja.
Ja. Hm. Ja.
Fand ich schön. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das jetzt tatsächlich der Satz auch Ihres Stiefvaters war oder ob das etwas so ein Satz war, an dem Sie gebastelt haben. Mhm. Also das war so eine richtige so eine Situation, die bei Ihnen daheim stattgefunden hat. Und es ist ja auch so schön, Sie schieben dann gleich noch hinterher die U5, also die Straßenbahn, die war völlig verfahrgästet. Das sind so nette Sprachspielereien, die man ja ganz oft bei Ihnen trifft. Ich habe so das Gefühl gehabt, das gehört immer schon so zu Ihnen, diese Lust am Spielen mit der Sprache.
Ja, das ist in der Familie auch gemacht worden in meiner Kindheit. Also es gab viele so Sprachspiele oder Wörter so zu untersuchen. Also daraus entstehen ja oft Spiele. Ist bei uns jetzt mit den Kindern auch so, dass uns irgendwas auffällt, eine Eigenheit an Sprache. Und dann wechselt man irgendwie so rum, bastelt mit den Vorsilben und dann passieren ganz lustige Dinge. Habe ich jetzt kein Beispiel parat, aber dass die Spiele so aus dem Gespräch raus entstehen einfach. Ja.
Bei Ihnen sind ja viele Geschichten mit ordentlich viel Humor gewürzt und mit Pointen gespickt. Sind Sie so jemand, der das einfach so aus dem Ärmel schüttelt oder feilen Sie da unter Umständen auch sehr lange an einer Pointe?
Also einige Pointen sind, wie ich es ja jetzt schon im Gespräch festgestellt habe, wir beide natürlich nicht geklaut, beobachtet, zusammengehört. Ne? Mhm. Aber wenn ich das dann aufschreibe und weiterentwickle, dann passieren die Dinge hoffentlich in dem Moment, wo ich schreibe. Wenn das nicht flutscht, das merke ich ja, dann muss ich es manchmal liegen lassen noch. Ne? Ich weiß so, da ist was, aber es kommt an dem Tag noch nicht so ganz. Dann warte ich, dann kommt es wann anders. Also mein Hirn muss in dem Moment auch Spaß haben mitzuspielen. Ne? Also ich weiß, man kann Pointen auch so bauen, wie nach so einem Baukastensystem. Ich weiß auch, wie sie funktionieren, aber im besten Fall fallen sie mir auch ein. Beim Schreiben geht das Spielen dann eben weiter, dieses an Sprache untersuchen oder Übertreibung ist ja was ich total gerne mache. Genau, also im besten Fall passiert das. Wenn es nicht passiert, dann entweder ist dann doch da kein Gold, ja, oder ich muss warten, dass es wann anders kommt.
Testen Sie das eigentlich auch bei Ihrer Familie an, ein bisschen, ob so eine Pointe aufgeht?
Ich lese immer mal zu Hause vor, ja. Aber dann gibt es ja einige Lesebühnen, bei denen ich regelmäßig lese, wo ich auch probieren kann. Wenn jetzt ein Text nicht gut läuft, dann ist nicht so schlimm, ich bin 2 oder 3 Mal an dem Abend dran, dann kann ich nochmal einen anderen lesen und dann vergessen wir den Text. Also es gibt ja immer auch Blindgänger, ne? Wo ich beim Schreiben Spaß hatte. Also das reicht ja auch nicht, sondern dann muss es sich auch irgendwie transportieren und irgendwen interessieren.
Also es sind Situationen, die Sie kennen, selbst erleben oder die Sie eben dem Alltag abschauen oder abhören, wenn manchmal die Dinge nicht so fluppen, wie sie sollten. Beispiel Online-Banking, da haben wir jetzt gleich einen schönen Ausschnitt. Können Sie sich noch erinnern, Frau Fuchs, wann hatten Sie ein besonders wunderbares letztes Erlebnis mit dem Online-Banking?
Also eigentlich so, wie ich das in der Geschichte geschrieben habe, der Status ist leider immer noch ein bisschen ähnlich mit dieser Bank. Es klemmt immer noch. Ja.
Ja, dann hören wir doch mal rein, was beim Online-Banking so alles das Leben froh und heiter macht.
Am frühen Nachmittag, als der Mann nach Hause kommt, findet er mich vor dem Online-Portal im Schneidersitz. Das Online-Portal und ich schauen wechselseitig in den anderen hinein. Ich habe daraus eine Achtsamkeitsübung gemacht. Ich beobachte ganz achtsam, wie das Portal zusammenbricht und ich bin ganz im Hier und Jetzt, wenn ich wieder und wieder die Nummern eingebe, die 0, weil die 0 der Anfang ist, die 8, das stehende Unendlichkeitszeichen, 2 Zweien wie 2 Schwäne, die hintereinander schwimmen. Ich schaue den Mann achtsam an und sage sanft, wollen wir einfach alles Geld abheben, verbrennen und nackt im Wald leben? Zu kalt, sagt er. Er ist immer so praktisch. Mit meinem Postbankkonto war alles in Ordnung, bis ich vor ein paar Jahren auf Online-Banking umgestellt habe. Seitdem funktioniert überhaupt nichts mehr. Vielleicht, weil die Postbank aus einer Zeit kommt, wo Pferdekutschen fuhren, überlege ich. Die Online-Seite war in Wahrheit vermutlich ein Stream, live in den Keller der alten Post in Wumswede. Der Hausmeister filmte auf eine Tafel, auf welcher mit Kreide der Pfad zur Anmeldung aufgemalt war. Wenn ein Kunde etwas eintippte, flüsterte die Putzfrau dem Hausmeister zu, wo er schnell mit der großen Papphand hinzeigen sollte, dann kurz die Kreide wegwischen und eine neue Aufforderung an die Tafel malen. Das dauert, ist klar. Irgendwann konnte ich auf der Seite etwas eingeben, nämlich alles eigentlich, Größe, Hobbys, Lieblingsband und meine Klimbim-Pin, die ich aber erst beantragen müsste. Hier war also erstmal Ende für meine Mission, es machte Bumm, im Keller der Postbank Hauptfiliale fiel dem Hausmeister das Stativ seiner Achtspurkamera um. Was soll's, trug ich also alles händisch ein und brachte es händisch, also physisch, zum Briefkasten, zeitgleich beantragte ich händisch eine Klimbim-Pin. Keine Woche später hielt die brennende Postkutsche vor meinem Haus, die vom Mitschleifen aufgeschürften Gäuler links und rechts und brachte Papierpost, gleich 3 Stück. Ich bekam 7 Nummern, denn 2 davon bräuchte ich, um den Papst unfruchtbar zu machen und 2, um die Klimbim-Pin zu aktivieren. In dem Brief stand allerdings, dass ich eine neue Klimbim-Pin beantragen müsste, weil ich versucht hatte, mich über das Online-Portal anzumelden, wobei die Anmeldezeit überschritten worden war. Der Vorgang sei abgebrochen worden und müsste nun wiederholt werden, aber mit einer Raxli-Faxli-Pin. In dem Brief ist nur eine Li-Rum-La-Rum-Pin und eine Simsala-Bim-Pin. Um die Raxli-Faxli-Pin zu beantragen, braucht man eine Minitekel-Minitekel-Pin. Sie leuchtet Dienstagnacht für 3 Sekunden an der Hinterseite eines Elches in Lappland auf und danach wird der Elch vernichtet.
In SWR Kultur am Samstagnachmittag heute Kirsten Fuchs, Schriftstellerin und man könnte auch sagen Kabarettistin. Würden Sie das auch so sagen oder steht da eigentlich im Vordergrund erst einmal die Frau, die auf der Lesebühne so ihre Erfahrungen gesammelt hat und auch eben heute noch immer dort sehr präsent ist?
Das ist ja alles ein bisschen überschneidend. Also so Comedy, Kabarett, Slam, Lesebühne. Aber so der Kern des Vorlesens ist Lesebühne. Und der Kern davon ist natürlich Schreiben, also Schriftstellerin. Das würde ich schon so als Berufsbezeichnung als erstes sagen.
Aber schreiben Sie denn, wenn Sie schreiben, für die Bühne erstmal oder entwickelt sich das dann einfach erst?
Also es gibt Erlebnisse und Ideen, wo ich schon weiß, dass die für die Bühne sind. So. Oder für Radio 1 habe ich ja auch Kolumnen, dann sind die ein bisschen kürzer, dann habe ich so eine kleinere Idee. Und dann schreibe ich ja auch Theaterstücke, das heißt, das fühlt sich auch natürlich anders an, dass ich weiß, das spreche nicht ich, das sprechen dann die Schauspieler, Schauspielerinnen. Und dann gibt es noch Romane, wo ich gar nicht ans Vorlesen denke. Also das ist schon anders, dann erzähle ich halt, ne? Es gibt so einen bestimmten Tonfall, wenn ich lese, wo ich schon weiß, wie eigentlich höre ich schon selber, wie ich es lese, so, ne?
Mhm. Genau, die Roman, da kommen wir gleich noch zu. Also es ist ja ein großer Erfolg von Ihnen, Mädchenmeute. Aber ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Sie sind 1977 in Chemnitz geboren, dann in Berlin-Hellersdorf aufgewachsen und Berlin ist ja auch bis heute Ihre Wahlheimat. Und dieses Schreiben und Geschichten erzählen, das gehört ja schon lange zu Ihnen. Sie haben schon früh Tagebuch geschrieben, auch Gedichte schon und so, aber trotzdem ist da noch erstmal diese Ausbildung zur Tischlerin. Wie kam denn das eigentlich?
Naja, ich hatte nicht die Idee, dass man Schriftstellerin so einfach werden kann. Also wenn man so jung ist. Also heute ist mit Internet und so, glaube ich, ein bisschen anders, dass man weiß, das geht. Ich war zu jung, um vom Schreiben zu leben. Ich habe eben geschrieben, aber das sollte kein Beruf werden. Dann habe ich angefangen zu studieren. Und das hat mir so gar nicht gefallen. Und dann wollte ich das absolute Gegenteil davon. Das soll laut sein und konkret. Und da kam dann die Tischlerausbildung zustande, so bei diesem Gedanken. Ich möchte das Gegenteil von studieren machen. Was herstellen und das dann an der Hand haben und so.
Ja. Haben Sie denn jemals in dem Beruf auch gearbeitet? Tatsächlich?
Es gibt 2, 3 Praktika, die ich gemacht habe. Und nach der Ausbildung war der Plan, ich bin ein Jahr arbeitslos, schreibe. So, mal gucken, ob vielleicht doch was geht. Und dann wollte ich Restauratorin werden. Das sollte dann darauf aufbauen, dass ich Möbel restauriere am Ende und vielleicht auch Kunstwerke. So, das war der Plan. Aber in diesem Jahr Arbeitslosigkeit war gar nicht so arbeitslos. Hatte ich einen Roman geschrieben Und dann gab es eine Kolumne bei der Taz und die Lesebühnen. Das ging dann irgendwie alles ziemlich schnell. War offensichtlich das mein Beruf, ja.
Ja, genau, Ihre Berufung. Ja. Das nahm dann so eine eigene Dynamik an. Und ja. Ich denke auch, wenn man so einen Drang hat zum Schreiben, das setzt sich dann vielleicht doch am Ende durch. Und Ihr wirklich großer Erfolg ist die Mädchenmeute 2015. Also die Kritiker haben ja wirklich damals mit Superlativen um sich geworfen. Die Taz lobte, das Buch ist eine Bombe. Es geht um eine Art Mädchen-Sommercamp und die Mädels brechen aus und begeben sich auf Abenteuerreise. Was reizt Sie so sehr, in diese Gedanken- und Erlebniswelt von Jugendlichen zu schlüpfen?
Also für Jugendliche direkt schreiben war nicht der Plan, sondern eher über diese Altersgruppe, die so einen super interessanten Blick auf die Welt hat, finde ich. Ich sehe das sehr kritisch, was Erwachsene so tun, oder ich will die Welt anders haben und gestalten und will auch anders sein. Und alle Wege sind so frei und dann verengen sich diese Wege. Diese Schaltstelle finde ich immer ganz spannend, so wo man merkt, was geht wirklich umzusetzen oder... Aber es ist eben noch so frei und den Blick mag ich total. Ich finde das auch sehr gesund, wenn Erwachsene da regelmäßig sich dran erinnern, was sie da so gesehen haben. Also man sagt inneres Kind, aber der innere Pubertierende oder so junge Erwachsene, der ist ja auch total wertvoll. Ja, wie klar man Sachen gesehen hat. Ne? So eine Beziehung würde ich nie führen, ja? Was man so für große Sätze hatte damals. Und eigentlich haben sie auch oft recht. Ich finde die Perspektive ganz, ganz toll. Ja. Ja. Schreibt gerne über junge Menschen.
Also das ist die eine Seite, eben diese Bücher, die Mädchenmeute. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr schöne Kinderbücher, also den Miesepups zum Beispiel, ein wunderbar muffeliger, schlecht gelaunter Zeitgenosse, und auch wunderbare Illustrationen sind dabei von Cindy Schmidt. Also da sieht man ja auch, die Kinderperspektive beschäftigt sie weiterhin. Sie schreiben auch für das Gripstheater in Berlin. Also das sind ja auch Genres, die sich so ein bisschen gegenseitig beflügeln und auch befruchten, denke ich, so Kinderbuch und Jugendbuchliteratur. Das ist bei Ihnen auch schon so angelegt, dass Ihr Schreiben sehr vielfältig ist, meine ich.
Ja, sonst wird mir langweilig. Das war immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich was gemacht habe, dann möchte ich auch wieder was anderes machen. Ich finde es schön, wenn sich's abwechselt, wenn ich auf verschiedenen Bereichen arbeiten und schreiben kann. Weil wenn ich jetzt immer nur so diesen lustigen Tonfall für die Lesebühnen hätte, dann würde mir das, glaube ich, langweilig werden. Dann bin ich froh, dass ich eben doch auch zum Roman zurückkehren kann. Und dann nach einer Weile Roman schreiben, will ich wieder was anderes. Und so kam das Theaterschreiben dazu und das Kinderbuchschreiben, dass ich dachte, ah, das habe ich noch nicht gemacht. Will ich mal probieren, so.
Und für die Mädchenmeute gab es 2016 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Wie ist es? Setzt ein das eigentlich unter Druck? Also, dass man denkt, ah, jetzt habe ich da irgendwie auch so viel Erfolg mit gehabt. Jetzt muss mein nächstes Buch natürlich auch mindestens wieder einen Preis bekommen. Also, inwiefern beeinträchtigt sie das oder beflügelt sie das auf der anderen Seite?
Ich glaube, genau da habe ich nämlich dann eher Theaterstücke geschrieben zu der Zeit. Also das ist ja auch eine schöne Taktik. Wenn man was anderes macht, muss ich das nicht mit dem erstmal vergleichen. Ne? Also ja, immer wieder auch ein bisschen von vorne anzufangen. Also selbst wenn es die Slam-Szene schon lange gibt und die Lesebühnen da sehr artverwandt sind und ich auch schon vor langer Zeit Slam gemacht habe, bin ich in die Szene viel später nochmal eingestiegen. Also wo man eigentlich denkt, ich hätte so mich dem nicht nochmal aussetzen müssen, gegen 15-Jährige rauszufliegen, ne? Das reizt mich dann eigentlich immer noch mal von vorne anzufangen, so ein bisschen. Ja, ich möchte eigentlich nicht satt werden oder irgendwie das dann so aus dem FF können. Also es gibt Sachen, die kann ich eben gut. Und dann will ich aber gucken, wo was zu lernen ist oder wo ich eben nicht mit dieser Erwartungshaltung zum Beispiel selber mich dann auseinandersetzen muss. Also die Fortsetzung muss jetzt auch so und so. Nein, es sind ja ringsherum noch andere kleine Karrieren. Es sind ja so viele Spuren, denn irgendwo geht es mir auf jeden Fall immer gut.
Zum Thema Vielfalt, Sie haben jetzt wieder einen neuen Roman sozusagen in der Pipeline, Sneaker, der wird in diesem Sommer erscheinen und bis dahin sind Sie noch unterwegs eben auf Lesebühnen und überhaupt auf verschiedensten Bühnen mit Ihrem aktuellen Band Muttermund tut Wahrheit kund, unter anderem dann in Mainz jetzt im Januar und ja, Frau Fuchs, unsere Gesprächsgäste haben als kleines Dankeschön immer einen Musikwunsch frei und Sie haben sich gewünscht Am Fenster von City, von der DDR-Band City. Was ist das für ein Stück und was verbinden Sie damit?
Das ist ein sehr, sehr schönes Musikstück. Das ist eigentlich noch viel länger, weil jetzt wird ja die kurze Fassung gespielt. Und da gibt es aber noch so ein Vorstück und das Mittelstück und noch ein Nachstück. Das ist, glaube ich, fast eine Viertelstunde insgesamt. Also wirklich ein Werk eigentlich, ne? Und ich finde, es wird einfach zu wenig gespielt, weil es natürlich so lang eigentlich ist. Und ich finde es schade, wenn es Menschen nicht kennen. Und es gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsliedern.
Dann lernen wir das jetzt gerne kennen, für alle, die es noch nie gehört haben. Am Fenster von City und vielleicht ist auch schöner Appetizer, um sich mal dann das lange Stück anzuhören. Ganz herzlichen Dank, Kirsten Fuchs, dass Sie bei uns waren. Und ich weise nochmal darauf hin, 14. Januar sind Sie zu Gast im Mainzer Unterhaus.
Ja.
Dankeschön.
Dankeschön.